Sag was?
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, Episode 266. Hallo Matze.
Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Hast du ein Highlight?
Aber ich habe sehr viele Highlights, aber mein absolutes Oberhighlight ist Astrobot für die PlayStation 5.
Okay, und ich habe ein eher Meta-Thema, nämlich, was kostet eigentlich so ein Computerspiel bzw. Videospiel? Aber dazu später mehr. Zum Einstieg wollen wir uns erstmal mit der PlayStation 5 Pro beschäftigen, die angekündigt worden ist, ne? Und du scheinst nicht glücklich zu sein mit der Ankündigung.
Ja, das liegt man schon an der Übersicht.
What the fuck
kann ich da echt nur sagen. Also da hat Sony echt einen Vogel abgeschossen, wer es nicht mitbekommen hat. Also Peppi hat es gesagt, am 10., einen Tag nach der Apple Keynote, die wir später auch noch besprechen werden, hat Sony die PlayStation 5 in einem vorgefertigten Video, also es ist ja bei Apple inzwischen auch ein Video, es ist ja keine Live-Keynote mehr. Und Mark Cerny, der Hardware-Architekt, der alle PlayStation 4, 5 und jetzt die 5 Pro und auch die 4 Pro damals präsentiert hat, der hat quasi ein 12-Minuten-Video gezeigt, wo er dann zeigt, wie beeindruckend die PlayStation 5 Pro ist und was sie alles Neues kann. Und mag ja alles sein. Und ich baller jetzt nur die Marketingfloskeln halt irgendwie raus. 76% mehr Recheneinheiten als die PS5. Der Arbeitsspeicher 25% schneller. Dann die GPU kann jetzt 4K mit 60 Frames pro Sekunde, was bei der PS4 nur 30 Frames pro Sekunde, PS5, Entschuldigung, nur 30 Frames sind. Es ist Advanced Raytracing, also Spiegelungen und Strahlenberechnungen, die irgendwie noch hardwaremäßig implementiert werden, so früher softwaremäßig. Dann eine tolle neue Technologie, die PlayStation Spectral Super Resolution, die PSSR. Das ist das Äquivalent, was Nvidia als DLSS nennt. Das heißt quasi, es wird per künstlichem Algorithmus, also künstliche Intelligenz, das Bild hochskaliert und klingt zwar jetzt erstmal ist nicht gut, aber es funktioniert tatsächlich sehr gut. Also es sieht wirklich sehr hoch aufgelöst aus und nicht irgendwie künstlich. Der interne Speicher der Konsole wird auch auf 2 Terabyte hochgerüstet und sie kann Wi-Fi 7. Ja, und was kostet jetzt der Spaß? 800 € in Deutschland, in USA $700 und das ist halt ein Abschuss. Weil
schon eine Ansage für eine Konsole tatsächlich, ja.
Die PS4 Slim, warum sage ich da immer PS4?
Die PS5 Slim, das ist die
kostet im Moment 400 €.
Stopp mal, Slim ist mit Laufwerk oder ohne? Weil die ohne. Digital ist
es gibt, ja. Es gibt einen Ansatz, ein Laufwerk, das du dazu kaufen kannst für die PS5 Slim.
Okay, ich dachte jetzt, es gibt eine Slim und eine rein digitale Version, aber die Slim ist auch eine rein digitale Version, okay.
Richtig. Und die PS5 ja. Pro, das sagst du es ja gerade, hat kein Laufwerk.
Warte mal, was hast du gesagt, wie viel kostet die digitale Slim?
400 €.
Okay, weil die ist nämlich, glaube ich, sogar, ich war spaßeshalber am Samstag im Mediamarkt, im PEP, und da war irgendwas, die haben die nämlich sogar für 300 oder sowas gerade im Angebot gehabt. Also die war verhältnismäßig günstig, weil die so, also wenn es nicht sogar 280 waren, wo ich da gestanden bin und gedacht habe, okay, sollst du dir jetzt eine PS5 auch noch mitnehmen, aber habe mich dann dagegen entschieden. Aber die werden jetzt gerade irgendwie Sony-seitig anscheinend sogar nochmal gepusht mit Sonderaktionen. Bis die Pro halt auf den Markt kommt. Aber 800 € ist schon echt heftig. Also,
das ist viel Geld.
Kannst du dich noch dran erinnern, wie das war, als die PS4 auf dem Markt war und die PS4 Pro gekommen ist?
Ja, kann ich sehr gut, weil das nämlich ein sehr guter Vergleich ist, weil da war der Preisunterschied 80 €.
Und genau, lächerlich. Also ich sag jetzt mal, die vom Preisverlauf her, die PS4 ist auf den Markt gekommen zu einem Preis X, dann ist die gesunken und gesunken und gesunken,
genau, wie es halt so ist. War sie dann.
Genau, und dann kommt die PS4 Pro und die PS4 Pro ist halt eingestiegen zu dem Preis, wo damals die PS4 original auf den Markt gekommen ist, so ungefähr.
Ungefähr, genau.
Genau, also du hast im Prinzip eine Überarbeitung der Konsole und die wird aber 3 Jahre später zum gleichen Preis angeboten wie die, in Anführungszeichen, original PS4. Und das ist halt immer so der Punkt, dass das halt jetzt nicht der Fall ist, sondern die Pro ist halt deutlich über dem, was die PS5 zum Einstieg gekostet hat. Ja. Und das ist halt so eine Nummer, ich weiß nicht, das haut schon irgendwie rein.
Also das ist, vor allem du musst halt für eine Konsole mit Laufwerk, bist du halt entspannt
Ach stimmt, die ist digital und hat kein Laufwerk richtig dabei, das musst du dazu
das kaufen. Laufwerk kostet 120 Euro, du musst 920 Euro hinblättern. Die Disc PS5 kriegst du halt echt inzwischen so für 420, 430 ist der Marktpreis, würde ich sagen. Das heißt, 400 Euro mehr für die Leistung und alles gut und schön. Also wenn die Leistung dann wirklich so einen umhaut, dass man sagt, okay, sie haben dann Videos gezeigt von, das Problem war halt auch echt ollen Kamellen. Und zwar Ratchet & Clank, das Spiel ist 2,5 Jahre alt, ist ein super Spiel, sieht geil aus. Und da haben sie halt gezeigt, ja, hier nochmal mehr Details und Spiegelungen und es läuft noch flüssiger. Und ja, dann haben sie die Uncharted Collection gezeigt und haben genau wirklich links und rechts Bildvergleiche PS4, 5 und PS5 Pro. Aber es hat niemand weggeflasht. Es wurde natürlich auch durch ein, es war ein 4K gestreamtes Video auf YouTube, die Präsentation, aber trotzdem versendet sich das, wie man so im Fernsehen sagt. Du siehst es halt dann nicht.
Und dann musst du jetzt halt mal, also ich meine, da musst du dir jetzt, ich bin ja jetzt auch schon sehr technikoffen.
Ja.
Aber der Sprung von mir zu dir, jetzt bin ich schon für den Normalbürger in Anführungszeichen, bin ich ja schon ein Technik-Nerd, der über Sachen spricht, die keinen interessieren. Aber wenn wir zwei zum Beispiel, als du mir das erste Mal gezeigt hast und bei, was war denn das? Irgendwas mit C, so ein Shooter auf der
Control? Nee.
Nee, da gibt es drei Teile und das gab es als Remake auf der Xbox. Auf jeden Fall.
Crysis, genau.
Genau, da hast du mir bei Crysis 3, hast du mir gezeigt, schau mal, hier kann man jetzt Raytracing anmachen, es wird jetzt unterstützt. Und dann hast du es mir einmal ohne Raytracing gezeigt und einmal mit Raytracing. Und dann musste ich dich halt fragen, was du mit Raytracing überhaupt meinst. Und dann bist du halt aufgestanden, zum Fernseher gegangen und hast gesagt, okay, schau hier, die Spiegelung von dem Licht hier in der Pfütze, das ist jetzt Raytracing. Weil ich das halt überhaupt nicht überrissen habe. Also ganz im Ernst, ich habe das ja auch, den Unterschied von Raytracing. Es hat ein bisschen realistischer gewirkt, aber ich meine, du weißt es ja, ich kann es immer nur sagen, bei Cyberpunk, ja, ich habe mir extra dann irgendwann einen Fernseher gekauft, damit ich Raytracing auch mal mit variabler Refreshrate machen kann.
Ja.
Aber das war jetzt einfach nur primär, weil ich einen neuen Fernseher mit Ambilight haben wollte, der das halt dann auch kann, weil ich nicht einen neuen Fernseher kaufen wollte, der das halt dann nicht kann. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den massiven Unterschied bei Cyberpunk jetzt auch nicht gesehen.
Also, es gibt Spiele, wo du es schon sehr deutlich siehst. Spider-Man gehört dazu mit den Wolkenkratzer und die Stadt, die Spiegelungen von dem Licht, von dem Sonnenuntergang zum Beispiel im Asphalt und so, das sieht man sehr deutlich. Es gibt Spiele, da siehst du so gut wie nicht, da kannst du es einfach ausschalten und dann läuft das Spiel besser. Ja, aber
macht das einen Unterschied für den Otto-Normalverbraucher und Otto-Normal-Gamer, ob Raytracing jetzt noch besser ausschaut, ja, als schon. Es sowieso schon ausschaut?
Also schon, vor allem, wir waren jetzt nur beim Thema Raytracing. Sie haben auch gezeigt, die Schattendarstellung ist besser. Das ist für mich zum Beispiel ein Hauptkritikpunkt an Spielen immer, wenn du dir die Schatten anschaust, die sind immer so ein Pixelbrei.
Ja, gut.
Die schauen manchmal total kacke aus und die sieht halt jetzt detaillierter Schatten aus einfach. Und es ist halt damit auch möglich, dass du wirklich mehr Details auch darstellt, bessere Texturen, die Auflösung ist besser und halt flüssiger. Alles gut und schön. Das ist im Prinzip, wie wenn du eine neue Grafikkarte in die PlayStation 5 reinsteckst.
Und da sind wir beim nächsten Punkt, genau. Aber mach ruhig fertig, aber ich habe noch eine.
Genau. Also und so eine Grafikkarte, ich meine eine GTX 4070 oder 4090, inzwischen glaube ich, gibt es schon die 50er-Karten, da zahlst du halt auch mal entspannte 800, 900 Euro von Nvidia für die großen Grafikkarten, die halt dann Cyberpunk mit 120 Frames und 4K und Raytracing oder Path Tracing darstellen sogar. Ja, aber das Problem ist halt einfach, Sony kann selbst mir, wo bei Gaming der Euro locker hängt, am Donnerstag kann man sie bestellen. Ich weiß nicht, ob ich sie bestellen soll, weil sie haben 13 Spiele angekündigt, die PS5 Pro enhanced werden, die einen Patch bekommen, dass es besser aussieht. Davon sind 12 olle Kamellen, die es jetzt schon gibt. Okay. Und eines ist das neue Assassin's Creed Shadows, das Samurai Assassin's Creed, wo ich Bock habe. Aber wegen einem Spiel, da müssen sie mir erst zeigen, dass es sich lohnt. Und damals bei der PS4 Pro, da haben sie halt gezeigt, jetzt kommen dann die Spiele, die werden den Patch haben. Und Mass Effect Andromeda, was für
mich ein Meisterwerk. Da waren wirklich krasse Spiele dabei.
Und das war halt echt ein Mehrwert. Und die Konsole hat den HDMI-Ausgang, der größer war, die Festplatte war größer, sie konnte schnellere Berechnungen. Da war vieles mehr. Und da ist es ja wirklich nur die Compute-Units und der Grafikchip. Aber sonst hat sich nicht viel geändert.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir mit der PS4 war das ein No-Brainer, weil da die GameStop eine Umtauschaktion.
Ja, gut, das kann jetzt hier auch wiederkommen.
Das war ja, ja, genau, aber da habe ich, ich glaube, ich habe für die PS4 Pro 230 Euro bezahlt, weil ich meine PS4 mit einem Controller und lustigerweise, die PS4 gab es ja über die Zeit mit unterschiedlichen Versionen. Und ich habe irgendwann mal ein 1 Terabyte Fusion Drive eingebaut. Das heißt, als ich die beim GameStop abgegeben habe, ist mir die als 1 Terabyte Version angerechnet worden, anstatt okay. als 500 Gigabyte Version. Und ich habe die halt mit einem Controller und einem Spiel abgegeben und dann habe ich 200 Euro für die Pro gezahlt. Das war echt bei mir nur so ein ja, okay, dafür upgrade
ich. Ich habe das auch Stress. Bei der Xbox mal gemacht, bei der Xbox One, nicht One S, doch One S hieß die damals. Ja, genau, da habe ich das auch gemacht. Da habe ich einfach eine alte Xbox in Zahlung gegeben. Das war super. Naja, also Ich
wollte noch eine Sache anmerken, weil du gerade gesagt hast mit den Grafikkarten. Ja, eine neue, moderne Grafikkarte, das neueste von Nvidia, was auf dem Markt ist, kostet auch 800 Euro. Jo. Ich würde jetzt aber den Vergleich gar nicht mal auf der finanziellen Seite angehen, dass ich sage, die Grafikkarte kostet genauso viel wie die PlayStation, sondern leistungsmäßig, weil die neue Grafikkarte, die 800 Euro Grafikkarte, die leistet ja auch, wie du gesagt hast, deutlich mehr. Also die spielst dann in 4K 120 mit Path Tracing. Wenn wir jetzt eine Grafikkarte nehmen, die halt ein bisschen älter ist, bisschen günstiger und dafür auch eben nur in Anführungszeichen 4K 60 Frames kann und ich baue mir um das Ding einen Gaming-Computer drumherum, einen Tower für zu Hause, ich weiß nicht, wie viel teurer ich mit diesem Tower komme, als ich mit der PlayStation komme. Also wie weit ist die PlayStation entfernt von einem gleichwertigen, was die Leistung angeht, Gaming-PC?
Ja.
Immer natürlich mit dem Aspekt, ja, wenn ich mir nicht die neueste Grafikkarte kaufe für 800 Euro, sondern dann halt in 2 Jahren die Grafikkarte, die jetzt 800 kostet, in 2 Jahren dann für 300 kaufe, in meinen Gaming-PC, den ich heute für 1200 Euro gekauft habe, anstatt für 920 für die PlayStation, den kann ich in 2 Jahren einfach upgraden. Das kann ich bei der PlayStation halt nicht. Die hat halt jetzt die Leistung und die wird sie immer behalten.
Es macht von Sony Aspekt, macht es, finde ich, Sinn. Das war ja damals auch der Zyklus PlayStation 4. 4 Jahre später kommt die Pro. Jetzt genauso bei der 5er. Macht für mich alles Sinn. Nur der Preis, finde ich, ist zu hart. Dafür haben sie auch einen Haufen Schellen bekommen in der Gaming-Industrie oder eigentlich in der Community. Die Industrie versucht, hinter Sony zu stehen. Ich bin sehr skeptisch. Wenn Sony clever ist, dann kündigen sie jetzt noch diese Woche ein paar krasse Games an, wie Uncharted oder sowas. Ein neues, das dann richtig PS5 Pro optimiert ist. Dann verkauft sich das Ding. Ich bin gespannt. Der Verkauf startet am Donnerstag, den 26.09. mit dem 30 Jahre PlayStation Anniversary. Da gibt es dann auch eine auf 12.300 Stück limitierte PlayStation 5 Pro. Die wird wahrscheinlich schnurstracks ausverkauft sein und schweineteuer dann werden. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich sie kaufen werde. Ich weiß es noch nicht. Und ob sie dann wieder gescalpt wird ohne Ende, ob es dann wieder die Verkaufspreise auf eBay nach oben gehen. Und vor allem, was Microsoft macht. Ich habe Analysten gelesen, die halt auch gesagt haben, Sony kann das halt aufrufen, weil sie keine Konkurrenz mehr haben. Microsoft ist keine Konkurrenz mehr mit der Xbox für Sony. Die Verkaufszahlen sind 3-1. Die Spiele kommen teilweise gar nicht mehr für die Xbox raus. Gerade in Japan viele Spiele nicht mehr. Deswegen kann Sony halt einfach sagen, wir sind Marktführer. Und das ist halt leider ein Problem, wenn ein Unternehmen Marktführer ist, dann können sie sich halt einfach so aufführen.
Ja.
Und das ist halt nicht cool.
Für mich ist halt immer der Punkt gewesen mit der Unterschied, warum eine Konsole? Weil ich muss mir keine Gedanken drüber machen. Alles, was rauskommt für die Konsole, läuft auf der Konsole. Ich muss keine Upgrades machen und so weiter. Es ist einfach idiotensicher zum Gamen. Ich brauche nicht einen Windows-PC, den ich sonst nicht nutze, nur zum Spielen unterhalten, wo ich dann regelmäßig irgendwelche Updates und Upgrades machen muss. Und natürlich auch der Punkt, ein ordentlicher Gaming-PC, ich habe die Preise nicht voll im Kopf, aber ich gehe immer noch davon aus, ein ordentlicher Gaming-PC, mit dem du Spaß hast, geht ab 1100 Euro los, wobei sogar ja auch die ganzen kleinen Handheld-Konsolen schon für halbwegs vernünftige Sachen bieten, für 400-500 Euro, aber lass es mal 1100 Euro sein und ich nehme halt meine Xbox für 500 Euro im Vergleich zu dem Gaming-Computer mit 1100 Euro, da sage ich mir halt, der Preisunterschied ist so groß und der Komfort ist so viel höher, dass ich halt nicht das Maximum an Leistung brauche. Aber bei 920 Euro im Vergleich zu 1100, da springt es halt schon irgendwann um.
Ich habe noch eins und dann sind wir auch durch mit dem Thema. Bekannter von mir hat mir einen Link geschickt, inflationsbereinigt die Konsolen-Releases der letzten 30 Jahre, verglichen mit der PlayStation 4 und 5 Pro. Die PlayStation 3 hat inflationsbereinigt 780 Euro zum Release gekostet, das sind Dollar. Jetzt kostet sie ja in den USA 700 Dollar, also ist sie gar nicht so viel teurer. Den Vogel schießt das Panasonic 3DO ab, was ja gnadenlos gefloppt ist. Das hat 1.500 Dollar gekostet, inflationsbereinigt. Teuer war auch der Sega Saturn mit 825 Dollar.
Ist auch gefloppt, oder?
Relativ, gegen die PlayStation nicht so viele Chancen. Und, finde ich ziemlich krass, das Atari VCS 2600, wo man damals Pong und Pac-Man spielen konnte, 1.020 Dollar. Das war halt schon eine Ansage. Und das hatten sehr viele Leute im Wohnzimmer zu Hause stehen, vielleicht auch später gekauft. Ja, also deswegen, ja, es ist ein hoher Preis. Auch die Xbox Series X, 600 Dollar, ist eigentlich auch gar nicht so viel. Das sind genau 95 Dollar Unterschied. Also ja, man wird sehen, wie es sich entwickelt.
Wir ja, aber gut, die Xbox, das sind halt die Listenpreise beim Verkauf, aber der Handelspreis geht ja auch.
Nee, das ist jetzt hier eine Tabelle, Release, inflationsbereinigt, der Preis.
Genau, die Frage ist, wie lange sich der Preis wirklich gehalten hat.
Das kannst du nie sagen, weil bei der PlayStation 3 hat sich nach einem halben Jahr der Preis wurde um 100 Dollar reduziert, weil sie sich nicht verkauft hat. Das kann hier auch passieren.
Ja. Na gut. Wir bleiben bei PlayStation, die Zubehör hat, die zu teuer ist. Nämlich, wir haben ja schon den Abgesang gefeiert auf die PSVR 2. Ja. Also die Virtual Reality Brille, und man muss an der Stelle tatsächlich sagen, es scheint wirklich nicht daran zu liegen, dass das Ding einfach technisch gesehen Schrott ist, sondern mit dem Verkaufspreis, den das Teil hatte, der ja irgendwo bei 550 Dollar lag, also jetzt so gut so viel wie die Konsole selber kostet, einfach anscheinend zu hoch war. Und wie komme ich da drauf? Ganz einfach, es gab eine Aktion in den USA, in der die Brille über alle Händler hinweg, auch bei Amazon, um 200 Dollar gesenkt worden ist und damit eben auf 350 Dollar Verkaufspreis gelegen ist.
Ja.
Und das hat bei Amazon innerhalb von 24 Stunden zu einem 2.350% erhöhten Verkauf geführt.
Ja, klar, für das Geld nehmen es vielleicht Leute mit oder legen sie sich auch in den Keller.
Allerdings ist der Wert nicht allzu realistisch. Also man kann, das ist jetzt nicht der absolute Wert, aus dem Problem, dass das ist der Wert, bis Amazon ausverkauft war. Also Amazon war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, was eben den 2.350% mehr Verkäufen entspricht. Und etwas anders ausgedrückt, also weil du sagst, die nehmen es halt mit und legen es in den Keller, die haben in den 24 Stunden dieser Aktion mehr PSVR 2 verkauft als seit dem Release bis zu diesem Tag. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Es ist jetzt vor kurzem auch, das ist so eine Erscheinung am Rande, die Brille kann man jetzt unterdessen auch an den PC anstecken. Also du brauchst nicht unbedingt eine PlayStation, sondern du kannst sie auch am Computer nutzen. Und dafür brauchst du einen Adapter, der irgendwie 60 Dollar kostet, und was dann auch relativ schnell rausgekommen ist. Es gibt Grafikkarten mit einem speziellen Anschluss. Das sind Grafikkarten, die quasi einen USB-C-Anschluss hinten haben als Videoausgang. Und wenn du so eine Grafikkarte hast, was bestimmt der ein oder andere Gamer hat, dann kannst du die PSVR 2 sogar ohne Adapter an den PC anschließen und dann als Virtual Reality Brille da nutzen. Und da ist es bestimmt der Fall, dass auch viele Leute dann auf einmal, die eben keine PlayStation-Spieler sind, gesagt haben, okay, im Vergleich, die PSVR 2 ist wahrscheinlich besser als, was ist in der Größenordnung, die Quest 3?
Du meinst jetzt von der Qualität oder Preis?
Von der Qualität von den Brillen her. Also die Quest 3 ist vielleicht Quest 3, in der, ja, Größenordnung.
Und dann die Pico 4 noch.
Genau, aber die sind halt alle teurer dann. Also anstatt mehr, die kosten mehr als 350 Euro, ja, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und das ist halt genauso die Nummer, wo halt gerade auch die PC-Gamer dann eine gute Brille abstauben konnten. Weil technisch gesehen ist die VR 2 ja nicht schlecht. Das Problem dafür war ja, dass sie erstens schweineteuer ist, mehr als die Konsole selber kostet. Und dass die wieder mal die Problematik mit den Spielen. Es gibt halt keine vernünftigen Spiele dafür.
Und Sony hat intern auch schon abgeschrieben. Also es gibt Gerüchte, dass sie einfach die Entwicklung von vielen Spielen einfach eingestellt haben und da einfach nicht mehr drauf setzen. Und am PC, dieser Adapter, ja, viele Funktionen funktionieren nicht. Also das Head-Tracking, die Augensteuerung funktioniert am PC zum Beispiel nicht.
Ja, warte mal drauf, wenn die jetzt am PC viel verbreitet ist, wie lange es dauert, bis da irgendwelche Leute irgendwelche Patches schreiben oder sowas dafür, das werden wir sehen. Aber es ist zumindest mal ein guter Einstieg in eine und wenn du es vergleichst eben mit anderen Brillen, also für mich jetzt, ich bin ja immer noch am Versuchen, mich zu zwingen, virtueller Desktop zu arbeiten mit einer Oculus Quest Pro, und die Brille hat einen Tausender gekostet. Yeah. Dafür, dass ich tatsächlich mit dem Pass-Through und so weiter Probleme habe, dass ich mit den Augen, ich muss mich zwingen, mit der Brille zu arbeiten, damit sich meine Augen oder ich mich dran gewöhne, dass ich die länger als eine halbe Stunde nutzen kann. Und das ist eine 1.000-Euro-Brille. Und wenn die PSVR 2 halt bessere Displays drin hat, dann geht es mir einfach nur darum, dass sie die Kopfbewegung mitnimmt, weil ich steuere nichts mit meinen Augen. Ich steuere ja im Prinzip mit der Kopfbewegung und mit dann halt mit Maus und Tastatur, weil ich dann in meinem virtuellen im Büro vor meinen zwei großen Monitoren sitzt. Und dafür brauche ich vor allem eine Brille, die gute Displays hat. Ja. Und die Pass-Through-Funktion macht einfach echt Kopfweh bei der PSVR, bei der Quest Pro. Und deswegen wäre das zum Beispiel für mich sogar die bessere Alternative eventuell gewesen, um in dieses mobile Virtual Reality Büro eintauchen zu können. Ja, wie dem auch sei, die Episode heute heißt, werde ich benennen mit PlayStation Hassliebe.
Stimmt.
Weil jetzt kommt noch ein bisschen Liebe
richtig
für die PlayStation.
Und
dann sind wir durch. Das letzte PlayStation-Thema.
Ganz große Liebe für Astrobot. Astrobot ist bekannt geworden eigentlich als PlayStation-Demo-Maskottchen. Ist so ein kleiner Raumfahrer, der hat so einen Raumfahrerhelm auf, ein ganz putziger Typ. Und der war auf der PlayStation 5 vorinstalliert mit Astrobot Playroom, also quasi ein Spiel, das gezeigt hat, was die PlayStation kann, Raytracing, 4K-Spiegelungen etc. Und es war kostenlos dabei. Und es war schon ein kleines Jump'n'Run mit einer Spieldauer so von, ich glaube, 8 Stunden. Und es war richtig cool. Es gab auch ein, jetzt sind wir wieder beim Thema VR, ein PlayStation VR 1-Spiel, Astrobot Rescue Mission, für mich eines der besten Spiele überhaupt für die PlayStation VR, weil es einfach Spaß gemacht hat und es nimmt die Geschichte von Sony auf die Schippe. Es zeigt, man muss in dem Spiel die ganzen Teile für eine PlayStation zusammensammeln. Und so ist es auch bei Astrobot jetzt wieder für die PlayStation 5. Es ist eine Sensation, dieses Spiel. Ich mag ja zuckerbunt puppige Spiele eigentlich nicht. Ich bin kein Mario-Fan inzwischen mehr. Da bin ich durch. Das ist mir alles zu kindisch und zu anstrengend. Astrobot schlägt alles. Das ist einfach so ein cooler Humor, über den ich wirklich schmunzeln und lachen konnte. Und die Astrobots sind einfach so lustig. Und um was geht's? Sie fliegen mit einer PlayStation 5 durchs Weltall. Das ist ihr Raumschiff. Das wird von einem Alien quasi geklaut, auseinandergerissen. Und die ganzen Teile von der PlayStation, die GPU und weiß der Geier was, der Arbeitsspeicher und so, die sind verteilt in verschiedene Levels und die musst du zurückholen. Und diese Levels sind aufgebaut und angelehnt an alles, was Sony in seiner Vergangenheit so an großen Spielen hatte. Das ist Horizon Zero Dawn bzw. Forbidden West, Uncharted, Spider-Man, God of War, The Last of Us, also die Crash Bandicoot, also die großen Spiele, mit der PlayStation als Marke bekannt geworden ist, die werden hier auf die Schippe genommen. Du läufst durch die Levels und findest halt quasi auch andere Astrobots, die du retten musst in den Levels, die verkleidet sind wie eben Nathan Drake aus Uncharted oder wegen die Aloy aus Horizon Forbidden West. Und das ist alles so charmant inszeniert und spielt sich so unfassbar geil. Es hat mich nie genervt. Ich bin oft draufgegangen, aber die Rücksetzpunkte waren super fair. Und ich wusste jedes Mal, ich schaffe die Stelle. Und ich probiere sie jetzt noch 20 Mal und es macht mir Bock. Es demotiviert mich nicht. Und die Endgegnerkämpfe gegen einen riesigen King Kong-Affen oder gegen ein riesiges Alien, die sind so cool inszeniert. Und manchmal die Sprüche von den Astrobots, ich musste, jetzt wiederhole ich mich, einfach manchmal echt Tränen lachen, weil das so geil gemacht ist. Also ihr merkt schon, ich komme aus dem Schwärm nicht raus, es gibt bei dem Spiel nichts, was mich genervt hat. Und das kommt selten. Es ist einfach geil spielbar. Der Controller ist gut eingesetzt. Man muss zum Beispiel an einer Stelle oder an mehreren Stellen in den Controller, der ein Mikrofon hat, reinpusten. Und je stärker du pustest, kann das Mikrofon quasi umsetzen, pustest du Blumen weg oder pustest eine Wand weg. Oder auch die Bewegungssteuerung, die in den meisten Spielen ja immer schlecht umgesetzt ist, die ist hier auch vernünftig. Man fliegt mit einem Gleiter irgendwie und steuert es mit der Bewegungssteuerung des Controllers. Die Adaptive Trigger, die quasi L- und R-Tasten, die stärker gedrückt werden müssen, um einen Abzug zu simulieren, die haben sie gut umgesetzt. Die haben da so viel Liebe und geile Ideen in dieses Spiel, dass ich gesagt habe, nach einem Tag schon, das ist besser als das meiste, was Super Mario die letzten 5 Jahre abgeliefert hat. Daraufhin habe ich mir echt blöde Sprüche anhören müssen.
Ich kann mich auch erinnern, tatsächlich, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil das ist ja mit der PS5 ausgeliefert worden,
genau.
Astrobot auch, ne? Also das ist jetzt eine neue Version. Aber
das quasi ein neues Spiel ist, ja.
Genau. Aber du hast mir das damals gezeigt und mit der PlayStation 5 ist ja auch ein neuer Controller rausgekommen, der eben viele Funktionen hatte. Und für mich war Astrobot halt einfach das, wo du es mir gezeigt hast, in den Leveln, damals der Showcase schlechthin für den Controller, weil eben genau das, was du sagst, alle neuen Funktionen, die dieser Controller hat, im Vergleich zu dem DualShock 6, der bei der PS4 dabei war, so hieß er, glaube ich, genau, das ist alles in dem Spiel drin und es ist gut umgesetzt. Natürlich, ja, okay, das haben sie jetzt, das hätte man auch anders lösen können und sie haben es jetzt nur so gemacht, in Anführungszeichen, weil die Funktion halt da ist. Aber es war immer sehr, sehr gut und es hat funktioniert und es hat wirklich Lust drauf gemacht, das in vielen Spielen zu erleben.
Absolut.
Was dann natürlich nie passiert, aber
ja, und ich habe dann auch mit wirklich Mario-Fans lange diskutiert, weil ich gesagt habe, eigentlich ist es mir wurscht, ich kriege kein Geld dafür, aber diese Ignoranz von den Mario-Fans, es gibt nichts Besseres, die sind dann auch teilweise ein paar Tage später haben mir die Leute dann auch gesagt, ja, du hast irgendwie recht, das Spiel spielt sich saugut und manche haben dann auch gesagt, ich habe jetzt in Foren gelesen, ja, es ist besser als Mario und auch die Wertungen auf Metacritic sind alle besser als Super Mario Bros. Wonder, was letztes Jahr rauskam auf der Switch. Odyssey hat es nicht ganz geschlagen, Super Mario Odyssey, aber es ist...
Das war das Letzte, was ich gespielt habe, ja, das war ganz...
Aber mir gefällt Astrobot deswegen besser, weil es nicht dieses abgedroschene Mario hat, finde ich immer das Gleiche. Es ist immer Bowser, es ist immer die Prinzessin Peach und ich fand es einfach so erfrischend, dass ich was anderes habe und ich fand es nicht ganz so kindisch und würde es aber trotzdem meinen 4-jährigen Sohn spielen lassen, wenn er es könnte, motorisch. Aber ich habe kein Problem damit. Und es ist echt, das Spiel muss man, finde ich, gespielt haben, weil es eines der lustigsten, spaßmachendsten Spiele der letzten 5 Jahre war, weil es ist echt so geil gemacht und ein absolutes Highlight, wie es produziert ist und was es wirklich bietet. So.
So, und ich glaube, wir haben damit das letzte Computerspielthema. Es sei denn, du hast hinten raus noch eins.
Nö.
Wie viel kostet eigentlich so ein Spiel?
Du meinst jetzt im Laden oder die Produktion?
Ja, die Produktion. Bisheriger Spitzenreiter war, glaube ich, GTA 5, was angesetzt war oder was so auf dem, was man so hört, bei 500 Millionen Dollar lag. Und wir haben ja da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gab keinen Spielfilm, der so teuer war, glaube ich. Also Hollywood-Produktionen in der Größenordnung gibt es, glaube ich, keine oder gab es lange Zeit nicht.
Ich glaube, selbst Avatar war nicht so teuer.
Man muss halt dazu sagen, auch GTA 5 ist von 2013, das Spiel ist jetzt 11 Jahre alt, ist auf der PlayStation 3 rausgekommen, dann immer wieder auf die 4er, auf die 5er, auf den PC immer wieder adaptiert worden und hat wirklich, ich glaube auch 8 Jahre nach dem Start immer noch einen Platz, zumindest mal in den Top 100 meistverkauften Spielen des Monats immer gehabt. Also das Spiel hat sich wirklich noch darüber hinaus verkauft. Also wirklich eine Größenordnung, die absolut unbegreiflich ist. Und ja, es ist jetzt immer wieder mehr zu hören von GTA 6. GTA 6 wird uns eventuell im Jahr 2025 dann irgendwie mal begegnen, dass es dort released wird. Und Gerüchten zufolge liegt GTA 6 bei einem Entwicklungsbudget von 2 Milliarden Dollar.
2 Milliarden Dollar?
Ja.
Krass.
Und hier vergleichen wir nicht mehr mit Hollywood-Filmen, ob Avatar dahin kommt oder nicht, sondern hier sprechen wir von Kreuzfahrtschiffen.
Krass. Das ist wirklich eine krasse Zahl.
2 Milliarden Dollar, das ist das, was die Icon of the Seas von der Caribbean Line, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Das hat 1,86 Milliarden Euro im Bau gekostet. Also gut 2 Milliarden Dollar. Das ist halt, wie gesagt, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt kostet so viel wie GTA 6 anscheinend, wenn die Gerüchte wahr sind.
Das ist wirklich eine krasse Zahl, da bin ich jetzt selber geschockt.
Ja, das ist eine Hausnummer, habe ich mir vorher auch gedacht. Okay, dann vergleichen wir halt jetzt mal mit Schiffen statt mit Hollywood-Filmen, weil warum nicht? Das fand ich einfach zu gut, um es auszulassen. Und damit habt ihr euch jetzt eine kleine musikalische Pause verdient. Curse ist zurück. Und was hat er mitgebracht, Matze?
Avocado heißt Avocado Toast, ist der Track. Aus rechtlichen Gründen leider nur auf Lora München. Ich habe es aber in den Shownotes verlinkt und den hören wir uns mal an und dann sind wir wieder zurück.
Bis gleich. Und da sind wir wieder.
Richtig, das war Curse, in den Shownotes verlinkt. Ein richtig gutes Album, Unzerstörbarer Sommer. Der Sommer ist vorbei. Der ist nicht mehr unzerstörbar, er ist vorbei. Das Album ist richtig gut im Stile von Curse. Und wer Bock auf intelligente Texte hat, sollte auf jeden Fall reinhören.
Cool. Pavel Durov ist wieder auf freiem Fuß.
Kannst du mir kurz helfen, wer ist das?
Pavel Durov, der ja, ich sage jetzt mal Mitbegründer oder alleiniger Begründer, keine Ahnung, aber von Telegram.
Ach so.
Mhm. Hat eine bewegte Geschichte hinter sich tatsächlich. Also das ist, der ist ja Russe. Eigentlich, also er ist geborener Russe, ein Exil-Russe quasi. Der hat in Russland das Netzwerk VK gegründet. VK.com hat das verkauft, ist dann auch, genau, wurde dann auch bezeichnet als der russische Mark Zuckerberg hier und da. Und ich habe tatsächlich geguckt, der ist in Frankreich verhaftet worden und dabei hieß es, dass er die französische Staatsbürgerschaft hat. Und ich dachte eigentlich so, okay, also das ist doch eigentlich ein Russe, der in Dubai wohnt. Und was man jetzt so hört ist, also zumindest laut Wikipedia, nach seinem Exil aus Russland erwarb er zunächst die Staatsbürgerschaft des Karibikstaates St. Kitts und Nevis seit 2013. Später erwarb er die Staatsbürgerschaft Frankreich seit 2021 und der Vereinigten Arabischen Emirate 2021. Und er bezeichnet sich selbst als digitale Nomaden und lebt seit 2017 in Dubai, wo auch der Sitz von Telegram ist. Genau. Und jetzt ist es ja so, dass auf Telegram halt, ich sag jetzt mal, viel passiert. Also der Onkel, der nicht dran glaubt, dass die Erde rund ist, sondern eine Scheibe, der wird sich darüber wahrscheinlich mit seinen Freunden auf Telegram austauschen. Genauso wie die Organisation von Corona-Leugner-Protesten über Telegram läuft. Und
sagst Flacherdler, du,
Schwurbler halt. Ja, Schwurbler, Flacherdler, Nazis und anderes Gesocks treibt sich halt auf Telegram rum, weil du dort halt auch, also es hat ein paar Features, die halt praktisch sind. Zum Beispiel, du kannst halt quasi nicht Gruppen, sondern so Messaging-Kanäle, also wo ich etwas reinschreibe und du kannst den Kanal abonnieren, ohne dort was selber reinzuschreiben. Sowas kannst du halt betreiben mit ziemlich vielen Leuten. Also ich glaube, das waren damals irgendwie also so Broadcasting-Gruppen heißt sowas oder Broadcasting-Channels, wo WhatsApp halt eine Sperre drin hatte, bei ein paar hundert oder paar tausend Leuten konntest du bei Telegram halt, keine Ahnung, 70.000, 250.000, 300.000 Leute oder sowas in solche Channels reinnehmen. Und das und dann die Tatsache, dass es halt natürlich, das brauchst du ja bei uns, bei unseren Putin-Freunden anschauen, wer bei uns in der Politik die Putin-Freunde sind. Da ist natürlich auch dieses, jo, das ist aus Russland, das ist besonders gut, weil da der keiner überwacht. Und die Bundesregierung hatte halt auch bei strafbaren Inhalten mit Telegram halt eben das Problem, wie erwähnt, der Firmensitz von Telegram ist in Dubai. Also die Adresse, wo die Firma registriert ist, das heißt nicht, dass die Server da stehen. Das ist bei Telegram tatsächlich. Also wenn jetzt irgendjemand von euch sagt, ich benutze Telegram, weil es sicher ist, Bullshit, Telegram ist nicht sicher, definitiv nicht. Das ist nicht verschlüsselt, das ist nicht sicher, absolut nicht. Aber darum geht's nicht, sondern der Firmensitz ist halt in Dubai und am Anfang hat halt die deutsche Regierung oder die deutsche Staatsanwaltschaft halt dann auch Briefe nach Dubai geschickt und sich gewundert, warum sie keine Antwort bekommen haben, weil es interessiert halt einfach niemanden. Das ist halt ein anderer Kontinent und die Hoheitsgebiet der deutschen Strafverfolgung ist da halt einfach vorbei. Und Pavel Durov ist jetzt eben in Frankreich verhaftet worden, weil ihm halt vorgeworfen wird, eine mangelnde Kooperation zur Bekämpfung von Internetkriminalität auf der Plattform Telegram. Und weil er eben auch die französische Staatsbürgerschaft hat, haben die Franzosen halt da anscheinend gesagt, okay, wenn du schon unser Staatsbürger bist, dann musst du halt auch da bei uns, keine Ahnung, ob sie einen Dubaier Staatsbürger oder einen UAE-Staatsbürger da eben halt auch festgenommen hätten, aber durch das, dass er französischer Staatsbürger ist, haben sie ihn halt mal eingeknastet. Und dann saß er halt 4 Tage in Untersuchungshaft und ist dann gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro wieder freigekommen.
Ja.
Bin ich gespannt, was wir da noch so hören werden davon, weil ich finde es tatsächlich mal, ja, wie soll ich sagen, ich bin da tatsächlich hin und her gerissen, weil ich einerseits sage, die Technologie ist nicht böse. Also das ist so ein bisschen wie mit, ich habe mich da gerade vor kurzem mit jemandem drüber unterhalten, mit Kim Schmitz, also Kim.com, der Mega-Upload betrieben.
Mit dem hast du dich unterhalten?
Nein, mit jemandem über den Fall unterhalten, weil ich sage, okay, ich finde es, dass es in keinem Verhältnis ist, was sie damals mit Kim.com gemacht haben. Der hat eine Plattform betrieben, ja, auf der ist viel Urheberrechtsverletzung passiert, definitiv.
Du meinst Mega.
Mega-Upload, ja. Was habe ich gesagt?
Du hast das
auch gar nicht erwähnt. Genau, Mega-Upload. Und natürlich hat das Geschäftsmodell von Mega dich belohnt, wenn du Dinge hochgeladen hast, die für die viele bezahlende Kunden oder Kunden bezahlt haben, um sie runterzuladen. Das war schon so, das war auf Raubkopieren. Sagen wir es mal so, als Raubkopierer warst du dort schon sehr gut aufgehoben. Aber die Technologie, eine Serverfarm zu betreiben, die den Dateiaustausch für mehrere Leute ermöglicht, das ist per se ja mal nichts Böses. Und dann bei dem Typen zu Hause mit einem Sondereinsatzkommando mit gezückten Maschinenpistolen einlaufen, weil wir halt, und wir sprechen in Anführungszeichen nur über Urheberrechtsverstöße.
Ja.
Weil bei Mega ging es um nichts anderes als um Urheberrechtsverstöße der Hollywood-Industrie. Und bei dem sind sie halt in Neuseeland oder
Neuseeland war der,
genau, ja. Genau, in Neuseeland mit einem Sondereinsatzkommando mit gezogenen Waffen halt eingelaufen. Das ist halt schon eine Hausnummer. Und auf Telegram ist halt wirklich, also bei Telegram hast du halt politische Extremisten und teilweise sogar über die Extremisten hinaus, die sich halt auf der Plattform irgendwie, rumtreiben. Also da finde ich den, ich sage jetzt mal, den Schaden für die Gesellschaft bei Telegram finde ich schon echt einen Ticken härter oder größer als bei Mega.
Da siehst du halt, wo die Relation ist und wer die Lobby hat. Wenn es um politische Panikmache geht oder Falschinformationen, ist es nicht so schlimm, scheinbar, wie wenn du Urheberrechtsverletzungen hast, wo die ganze Film- und Fernsehlobby dahinter hängt.
Ich gehe sogar schon noch weiter. Also ich gehe jetzt tatsächlich mal, also ich meine, wir haben ja auch irgendwelche Leute, die wirklich mordend durch die Lande ziehen. Also wir haben, Wie heißt er, Walter Ulrich, der erschossen worden ist, CSU-Politiker, der von einem Rechtsextremen umgebracht worden ist. Also wir haben ja politisch motivierte Mordanschläge in Deutschland. Und ich gehe stark davon aus, dass ein Teil der Kommunikation da über Telegram läuft. Vermutlich. Dementsprechend finde ich das tatsächlich, ich finde es gut, dass ich tatsächlich, ich freue mich auch darüber, dass ich Messenger nutzen kann, die eine vernünftige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Ausrufezeichen, nicht Telegram, sondern so Dienste wie Signal oder Matrix, die halt wirklich einen gewissen Sicherheitsstandard bieten. Selbst WhatsApp ist besser verschlüsselt, um Welten besser verschlüsselt, als es Telegram ist in der Standardkonfiguration. Ich freue mich darüber, dass ich sowas habe, aber auf der anderen Seite muss auch die Ermittlungsbehörden eine gewisse Möglichkeit gegeben werden, Straftaten zu vereiteln, nachzuverfolgen und zu bestrafen und im Idealfall eben sogar zu vereiteln im Vorfeld. Dementsprechend finde ich das, dass Telegram ein bisschen strenger rangenommen wird, gar nicht so schlecht. Ob man dafür jetzt den Typen einsperren muss oder nicht, sei dahingestellt, aber ich glaube, das ist ein Thema, was seit Jahren ist. Das heißt, Ich denke mal, er hat es kommen sehen, dass das irgendwann passieren könnte, vor allem mit den verschärften Gesetzgebungen in der EU, die Unternehmen zur Mitarbeit verpflichten.
Ja.
Und ich werde mich zurückhalten, ich bin aber sehr gespannt, was du sagst zu der Apple Keynote, die da war. Ich glaube, wir haben da etwas abweichende Meinungen über die Glorie, über die Grandiosität dieser Veranstaltung. Aber fangen wir mal an.
Revolution statt Evolution habe ich das Thema genannt. Und das ist es ja inzwischen seit Jahren. Ich sagte aber nicht nur bei Apple, sondern generell im Technikbereich, da habe ich lange keine Revolution mehr gesehen. Und so war es am 9. September wieder mal. Ein neues iPhone wurde gezeigt, eine neue Apple Watch und neue Kopfhörer. iPhone 16 in 4 Varianten, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, AirPods 4, die jetzt fast alle Funktionen haben, die die AirPods Pro auch haben, kosten aber fast das gleiche vom Straßenpreis her wie die AirPods Pro, also Noise Cancelling und irgendwie auch ein Lautsprecher im Gehäuse, das die Pfeiftöne geben, wenn man sich verlegt, eigentlich ein nützliches Feature, kann ich auch verstehen. Und eine neue Apple Watch, die Apple Watch 10, die jetzt ins 10. Jahr tatsächlich schon geht, was echt krass ist. Und ja, also wie ich schon gesagt habe, die Revolution habe ich jetzt nicht gesehen, habe ich aber auch nicht erwartet und auch in vielen Reviews und Tests nachher gelesen, es gibt im Smartphone-Markt keine Revolution mehr. Was kommt noch groß raus? Du kannst ein paar KI-Funktionen irgendwie haben, die dann irgendwie Bilder bearbeiten und dir Sachen abnehmen und da hängt Apple hinterher.
Ich habe zumindest was Innovatives als nächstes Thema, aber
da hängt Apple hinterher, weil es, wenn ich mir anschaue, was teilweise Gemini und auch andere KI-Assistenten können und Apple mit Apple Intelligence zwar auf Datenschutz pocht, aber halt einfach nicht existent ist und nichts macht.
Jetzt korrigier mich bitte, aber dass sie auf Datenschutz pochen, verstehe ich jetzt genau andersrum. Weil die Apple AI oder die Apple Intelligence, die kommt nicht nach Europa, weil sie nicht mit den europäischen Datenschutz.
Das ist diese DMA-Geschichte.
Also, okay, das ist Digital DMA nicht da. Ja, genau, aber da geht es ja auch um Daten.
Ja,
also es ist mit europäischen Recht.
Die Marktbeherrschung, nicht. Die Marktbeherrschung von Plattformen, die Apple da, glaube ich, umgeht. Also ich glaube, der DMA habe ich so verstanden, deswegen gab es ja auch diese All-Stores, diese alternativen App-Stores, damit Apple da nicht mehr mit ihrer Plattform das Bestimmende, den App Store hat, um da Geld abzuzocken, 30%, um genau zu sein, sondern da geht es halt darum, dass die Europäische Union sagt, es Plattform müssen.
Offenbar. Ich dachte jetzt, das wäre tatsächlich ein Datenschutzthema, deswegen sage ich ja, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Ich hatte das immer so verstanden, weil ich mich damit nicht so sonderlich beschäftigt habe, dass es Datenschutzproblematik ist.
Deswegen also mich jetzt was ja Apple Intelligence quasi bietet, ist, und deswegen läuft es ja auch, es läuft noch auf der letzten Generation, also auf iPhone 15 Pro und Pro Max. Es wird quasi alles auf den Geräten gemacht und nicht irgendwie in Rechenzentren geschickt und dann da verarbeitet durch hohe Compute Power, die vor Ort ist, sondern halt eben auf den Geräten. Deswegen brauchst du mindestens einen Mac mit M-Prozessor oder eben ein iPhone mit A17-Prozessor aufwärts, dass es halt funktioniert.
Das ist aber ähnlich auch wie bei Android,
das
bei manchen Systemen.
Ist cool und ich glaube, wenn du sagst, du willst noch irgendwie mehr Funktionen nutzen, ist auch ChatGPT mit an Bord. Da wird es natürlich dann um Compute Power im Rechenzentrum gehen. Das Thema ist aber halt einfach, dass Apple Intelligence nicht wirklich viel kann derzeit. Es gibt ein bisschen Texteditionen, die es gut machen wird, aber die, glaube ich, alle anderen KI-Assistenten auch ist. Sie haben wieder die Bildgenerierung gezeigt, die aber erstmal nicht kommt. Alles kommt erst mit 18.1, iOS 18.1, im Moment ist 18 released worden. Und da ist Apple einfach hinten dran, wenn du die KI-Assistenz der Konkurrenz anguckst.
Genau, das ist eben auch, also bei Gemini, du hast es ja angesprochen, das ist das System von Google, bei dem gibt es verschiedene Größenordnungen und ich glaube, dass es gibt das Nano, das ist die kleinste Variante davon und ich glaube, dass die auf den neueren Pixel-Geräten und auf den Samsung-Geräten auch lokal ausgeführt wird, also die Nano-Variante.
Ja, genau. Gut, also die Pixel-Phones finde ich sehr cool, was ihre Preispolitik betrifft, weil sie einen fairen Preis haben. Bei Samsung braucht man nicht drüber reden, die kosten genauso viel wie iPhones.
Natürlich, ja.
Was Apple halt wieder gemacht hat, ist, sie haben das Display ein bisschen größer gemacht, ohne die Gehäuse größer zu machen. Es ist weiterhin 120 Hertz Displays. Lustig finde, man hat jahrelang weg von den Buttons. Der Home-Button wurde entfernt, dadurch gab es Face ID. Jetzt kommt ein Kamera-Button hinzu. Das heißt, es gibt jetzt oben, wenn man das Handy quer hält, einen haptischen Feedback-Button, mit dem man die Kamera steuern kann. Ich finde es eine geile Idee, weil es quasi wie bei einer digitalen kleinen Klipse ist irgendwie und man muss nichts übers Display machen. Ist für mich keine Revolution und wird sicher nächstes Jahr auch in jedem iPhone eingebaut sein. Dieses Jahr ist es halt quasi in den Pro-Modellen jetzt oder iPhone 16 irgendwie drin. Ist nett, ja.
Man kann bisher mit dem Lautstärketaster auslösen, oder?
Ja, und jetzt hast du quasi so einen Button, wo du drüber sliden kannst und quasi touch-sensitiv steuern kannst, Blende, Verschlusszeit etc. und eben auch durchdrücken wie bei einem Auslöser und Schärfe, wie es bei einer Kamera halt ist. Das ist schon ganz cool.
Aber es ist jetzt mal platt gesagt, du hast auch längere Akkulaufzeit geschrieben und klar,
das
der A18-Chip ist nochmal schneller, aber das
braucht
Thema hatten
man nicht.
Wir, genau, das Thema hatten wir schon mal. Ich glaube, es ist Marcus Brownlee, den ich da von, also MKBHD, den ich da zitieren kann, der ein Video gemacht hat mit der Frage, ersetzt das iPad unterdessen mein Notebook? Und er gesagt hat, nein, das iPad wird immer schneller und immer besser. Und schon seit 3 Jahren ist das iPad schnell genug, dass es rechenleistungstechnisch mein Notebook nicht ersetzen könnte. Aber halt softwaretechnisch nicht. Deswegen, der A17 war schon schnell genug für 99% der Leute, genauso wie der A16. Das heißt, der schnellere Prozessor ist cool, aber brauchst du nicht. Das 120-Hertz-Display ist nichts, was es nicht auf dem Markt schon gibt. Und was das Thema Akkulaufzeit angeht, Akkus sind natürlich immer ein gefährliches Thema, aber ich weiß nicht, was sie für eine Akkutechnologie verwenden. Ich schätze mal immer noch Lithium-Ionen. Und da gibt es schon die ersten Hersteller, die mit anderen Akkuchemien experimentieren, die halt bei einer höheren Explosionsfestigkeit eine höhere Energiedichte bringen. Das heißt, du hast halt Telefone, die wirklich einfach mehr Power reinpacken können, also mehr Milliampere-Stunden auf die gleiche Fläche.
Ja, also ich finde es super. Für mich ist ein Hauptkritikpunkt an Handys inzwischen die Akkulaufzeit. Deswegen habe ich mir ein Pro Max geholt, ein iPhone 15 Pro Max und da hält mich der Akku, wenn ich gut dabei bin, 2,5 Tage. Das ist super. Und das ist jetzt scheinbar nochmal verbessert worden, würde für mich aber kein Neukaufgrund, genauso nicht wie der A18-Chip und auch nicht das bisschen größere Display. Für mich macht es generell, egal ob das jetzt Apple, Samsung, Google, Huawei, OneNote oder so, nicht OneNote, wie heißen sie? OnePlus. Alle 3 Jahre macht ein Handy-Upgrade Sinn, weil dann kriegst du ein komplettes Feature-Set an neuen Funktionen, wirklich bessere Kamera, neue Software-Technologie, die vorher nicht ging und sowas. Aber jedes Jahr mit 3, 2 neuen Features, da den rechtfertigen Preis nochmal ist schwierig. Und die Rechenpower wird kein Mensch ausnutzen können, wie du sagst.
Ja.
Mei, es gibt jetzt Spiele wie Assassin's Creed und die laufen jetzt dran, aber will auch keiner spielen und Resident Evil braucht kein Mensch. Ganz nett.
Aber das ist halt genau der Punkt, deswegen habe ich mir jetzt ein neues Telefon geholt. Ich habe mir auch nicht das Pixel 9 geholt, sondern im Angebot das Pixel 8, weil es einfach super günstig war. Pixel 8 Pro, günstiger einfach, der beste Preis, den es jemals gab für das Telefon. Deswegen habe ich zugeschlagen. Und warum? Weil, obwohl mein OnePlus ultra schnell lädt und mein OnePlus schafft 0-75% in 15 Minuten Akkuladen. Trotzdem ist es nervig, wenn du untertags gezwungen bist, nachzuladen. Und das hat das Telefon einfach nicht mehr geschafft, durch den Tag zu kommen. Deswegen, mir hat es nie zu wenig Speicher gehabt oder nie zu wenig Power gehabt. Das war wirklich der Akku. Und worüber ich mich jetzt freue, sind so Dinge wie Call Assistant und eben die integrierten KI-Funktionen. Ja, und die Kamera kann mehr. Ja, das ist schön. Aber leistungstechnisch war es schon lange nicht mehr, dass ich das Telefon wechseln musste. Vom 6er aufs 9er, ja.
Aber ansonsten, Apple Watch 10 hat jetzt ein flacheres Gehäuse bekommen und tatsächlich ein größeres Display als die Apple Watch Ultra 2 oder Ultra generell, was ich echt cool finde. Helligkeit ist noch nicht so gut und Akkulaufzeit wie die Ultra und ist jetzt auch ein Titangehäuse, ist schon ganz cool. Für mich würde die Akkulaufzeit immer noch nicht reichen, weil das fand ich tatsächlich bei der Apple Watch langsam ein bisschen nervig. Deswegen ist die Ultra, das Nonplus Ultra weiterhin. Auch Softwaretechniken bekommen, was jetzt die Series 10 bekommt, nämlich Schlafapnoe zu registrieren, was ich ziemlich ein cooles Feature finde, weil das, glaube ich, viele Leute haben und wissen es nicht. Das kann die Apple Watch Series 10, kriegt aber auch die 9 und die Apple Watch Ultra 2 per Update, weil die Sensoren das auch noch mit können. Ist ein solides Update, finde ich ganz cool. Softwaremäßig gab es eben Mac OS 15 kam jetzt irgendwie raus, Sonoma kam, neue interessante Features. Es gibt endlich ein vernünftiges Fenstermanagement. Und zwar das von Windows. Ich fand Windows vom Fenstermanagement immer besser als Mac OS. Das haben sie geklaut, Apple, und es ist jetzt drin. Finde ich ziemlich cool, dass es jetzt funktioniert. Großen und Ganzen, aufgrund Blick auf die Zeit, weil wir schon relativ spät im Podcast sind, ist es solides Update, aber wie beschrieben, es ist eine Evolution, keine Revolution.
Es gibt aber doch noch Innovationen im Mobilfunkbereich. Und das ist das Thema Falten von Telefonen.
Samsung, das habe ich auch gesehen.
Samsung hat ja im Prinzip zwei verschiedene Faltvarianten. Es gibt einmal die Variante, wie man es früher von diesem ganz berühmten Motorola Razr gekannt hat. Also quasi ein Telefon, das man hochformatig in der Hand hat und dass man dann quasi horizontal eine Faltlinie hat und das Telefon dann zusammenklappt und das Telefon dann eine kleine quadratische Form hat, die weniger Platz in der Tasche nimmt. Und dann gibt es die andere Variante, das ist, du hast das Telefon in der normalen Hochkantversion und du klappst dieses Telefon quasi an der vertikalen Kante. Also du hast links außen ein Scharnier, wenn du es in der Hand hältst, ist links ein Scharnier. Und dann klappst du das Telefon aus, sodass innen drin ein großes Display zum Vorschein kommt und du damit ein fast quadratisches großes Display hast. Und tja, wie soll man sagen? Das ist schon mal ziemlich viel Real Estate, was du da hast, bildschirmtechnisch, also ziemlich viel Platz, aber es kommt halt noch gerade nicht hin, erstens mal vom Seitenverhältnis und andererseits von der Größe, an ein kleines Tablet. Also zum Beispiel diese Samsung-Falttelefone und auch das Google Pixel Fold ist nicht so groß wie mein iPad Mini. Und gerade zum unterwegs mal schnell eine Serie angucken, ist das iPad Mini für mich wirklich das Minimum, was ich haben will. Und da kommt jetzt einfach mal Huawei um die Ecke und faltet sein Mate X einfach zweimal aus. Also du nimmst das Telefon und packst es halt dann quasi links vorne und rechts hinten an und dann ziehst du es auseinander und du hast halt dann dreimal diese Displayfläche nebeneinander. Oder nee, du klappst es, keine Ahnung, irgendwie zweimal aus. Auf jeden Fall, es hat nicht einen Fold in der Mitte, sondern zwei. Und damit hast du halt wirklich wie ein kleines Tablet. Hat allerdings auch seinen stolzen Preis, $2,800 für ein Telefon, das ist das Doppelte von dem, was ein iPhone Pro kostet, und auf der anderen Seite haben sie es auch verbockt mit dem Verkauf, weil du musstest dich irgendwie vorab registrieren und dann haben sie es eben, ich glaube sogar am gleichen Tag veröffentlicht, also auch am 9. September veröffentlicht und auch gleich zum Kauf angeboten, aber in den exklusiven Stores, die sie hatten, hatten sie halt nicht mal genug, um die Vorreservierungen abzudecken, also das hat so ein bisschen die Freude getrübt. Aber das ist tatsächlich nochmal so wirklich der Punkt, wo du nochmal was machen kannst in irgendeine Richtung, wo es wirklich mal one of a kind ist, wo es was Neues gibt. Also das ist halt
Finde
so.
Finde ich auch, ja, diese Faltdinge. Allerdings hatte ich die Falz nicht gestört.
Ich weiß nicht, ich habe es nicht so genau gesehen. Die Falz ist, das Problem ist auch, diese ersten Samsung Galaxy Fold, die waren halt ultra dick und klobig, wenn du sie gefaltet hattest. Ja. Das wird unterdessen besser. Also wir sind da noch nicht in der Massentauglichkeit, wir sind da noch nicht. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, das Mate XT soll nur minimal dicker sein als das Google Fold. Also ob du jetzt einen einfachen oder einen doppelten Fold hast, macht dickenmäßig nicht mehr so viel Unterschied. Ja. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit zum Abschied, nämlich die Kleinen werden immer größer und damit spreche ich von SSDs und SD-Karten und das ist nur so eine kleine Anmerkung am Rande. Western Digital hat jetzt die erste SSD vorgestellt mit 128 Terabyte Speicher.
Krass.
Und? SD-Karten, also SSDs, für die es nicht wissen, so ein Computer oder euer Laptop hat innen drin ja einen Speicher. Und das waren früher diese klassischen drehenden Scheiben, das sind Hard-Disk-Drives und die Nachfolgeversion davon sind Solid-State-Drives. Also quasi sowas wie ein USB-Stick, wo sich nichts mehr drin bewegt, aber halt in etwas langlebiger und größer.
Und 128 Terabyte, was kosten die?
Keine Ahnung, die werden wahrscheinlich jenseits des Erschwinglichen sein, weil Krass. Die halt für, aber es geht einfach darum, dass du quasi jetzt das erste Gerät hast, das technisch in der Bauform, die du in einen normalen PC einbauen kannst, also eine standardgroße SSD, so viel Speicher draufgepackt ist. Und das ist ja immer so, du hast immer so einen Punkt, ab dem es exponentiell teurer wird und du wirst wahrscheinlich unendlich viel Geld bezahlen für die, aber es ist technisch jetzt schon mal möglich. Krass. Und das bedeutet halt, dass alle anderen Speichergrößen im Preis fallen. Und genauso ist es mit SD-Karten. Also sie haben zwei Sachen angekündigt, den 128 Terabyte SSD-Speicher und eine 4 Terabyte SSD. SSD-Karten sind die kleinen viereckigen Dinger, die ihr in eure Speicher, in eure Digitalkameras reinsteckt. Da gibt es Micro-SD und SD.
Also meinst du 4 Terabyte SD? weil du gerade SSD gesagt hast.
Entschuldigung, 4 Terabyte SD-Karten, genau. Mhm. Und 128 Terabyte SSD.
Passen ordentlich Videos drauf und Filme und, genau. und Fotos.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe und wünschen euch viel Spaß und
bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt. Ciao, 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 ciao.